Es ist Mittwochabend, der 6. November 2024. Olaf Scholz hat die Presse ins Kanzleramt eingeladen. Er hat etwas Wichtiges zu verkünden. Unter der Beobachtung der JournalistInnen geht er zum Rednerpult und sagt:
Meine Damen und Herren, ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten.
Damit steht fest, die Ampelregierung ist gescheitert. Denn die SPD und die Grünen haben im Bundestag ohne die FDP keine Mehrheit mehr.
Doch wie ist es eigentlich zum Bruch gekommen? War die Ampelregierung wirklich so schlecht, wie ihr Ruf es vermuten lässt? Oder konnte sie auch Erfolge erzielen? Das wollen wir uns in dieser Folge der Fußnoten gemeinsam anschauen. Die Moderation übernehme diesmal ich, Lea Gittermann.
Und ich, Ginger Whiting.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Um das Ende der Regierung verstehen zu können, reisen wir erstmal ein paar Jahre zurück. Und zwar zum 7. Dezember 2021. Da heißt es nämlich:
Die Ampel steht. SPD, Grüne und FDP haben sich in den Verhandlungen auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt und damit auf ein neues Regierungsbündnis.
Das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bilden damit drei Parteien eine Koalition auf Bundesebene.
Die Stimmung zwischen ihnen ist da noch gut. Während einer Pressekonferenz sagt Christian Lindner:
Was jetzt gebildet wird, ist eine Regierung der Mitte, die das Land nach vorn führt. Wir bilden eine Koalition, in der sich die drei Partner nicht begrenzen durch das, was unvereinbar in den Programmen war, sondern wir erweitern uns.
Die Ampelregierung plant da also noch eine Politik umzusetzen, die sich ergänzt.
Doch zu dem Zeitpunkt steht sie bereits vor großen Herausforderungen. Die Corona-Pandemie ist immer noch nicht vorbei.
Ja, und neben den gesundheitlichen Aspekten sind auch andere Folgen der Pandemie präsent. Die Wirtschaft zum Beispiel ist schwer betroffen.
Aber der eigentliche Hammer, der sollte dann kurz danach folgen, nämlich im Februar 2022.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor, nicht nur in die umkämpften Separatistengebiete im Osten.
Neben der Klimakrise, der Corona-Krise und der Wirtschaftskrise herrscht also jetzt noch ein Ukraine-Krieg. Immer mehr Menschen in Deutschland fühlen sich dadurch unsicher und haben Angst vor steigenden Energiepreisen.
Damit die nicht in die Höhe schießen, ergreift die Bundesregierung eine ganze Reihe an Maßnahmen. Zum Beispiel gibt es im Herbst 2022 eine Energiepauschale von 300 Euro.
Die Strompreisbremse hat außerdem dafür gesorgt, dass wir weiterhin heizen konnten, ohne dass es ultra teuer geworden ist.
Gleichzeitig hat die Ampel auch geschafft, dass wir unabhängiger vom Kreml werden. Sie hat unter anderem dafür gesorgt, dass Deutschland sein Gas aus anderen Ländern als Russland importiert.
Wenn das nicht gelungen wäre, hätte es riesige wirtschaftliche Probleme für Deutschland geben können.
Und das ist dann eben nicht passiert. Damit der Strom zukünftig günstiger und grüner wird, hat die Ampel außerdem den Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben. Insgesamt können wir also schon mal festhalten, dass die Bundesregierung auf die unerwartete Krise sehr schnell reagiert hat und viele Maßnahmen getroffen wurden.
Natürlich hat man Handlungsfähigkeit bewiesen und gezeigt, auch in einer liberalen Demokratie, der gerne nachgesagt wird, sie sei so langsam und so handlungsunfähig, kann man durchaus handeln und Politik umsetzen.
Das sagt Stefan Matern. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaften der LMU.
Die Ampel hat allerdings nicht immer so schnell gehandelt, zum Beispiel im Ukraine-Krieg. Da zögerte sie. Beim Thema Waffenlieferung ist sie sich nämlich nicht so einig gewesen. Die Opposition reagierte mit Kritik.
Unter anderem mit der Angst vor einem Atomkrieg hat der Bundeskanzler die Lieferung schwerer Waffen ausgeschlossen, und zwar zu Recht. Meine Damen und Herren, deswegen verstehe ich überhaupt nicht, dass 72 Stunden später die Verteidigungsministerin das Gegenteil verkündet. Deutschland liefert schwere Waffen in die Ukraine. Meine Damen und Herren, das heißt jeden Tag eine Kehrtwende. Ich komme da nicht mehr mit.
Das hat Dietmar Bartsch von den Linken im April 2022 im Bundestag gesagt. Und damit etwas angesprochen, was auch in der Öffentlichkeit Resonanz hatte.
Das Handeln der Bundesregierung hat bei vielen Menschen in Deutschland den Eindruck erweckt, die da oben wissen selbst nicht, wo sie lang wollen.
Aber so uneinig die Ampel oft war, sie hat doch auch einige gute Maßnahmen auf den Weg gebracht, oder Lea?
Ja, im Klimaschutz zum Beispiel. Da wird im Mai 2023 mit dem 49-Euro-Ticket ein langfristiger Nachfolger für das 9-Euro-Ticket beschlossen. Das soll mehr Menschen in die Öffis locken. Ab sofort gibt es ein Ticket für das ganze Land und das ist für die meisten auch noch günstiger.
Mittlerweile kostet das 49-Euro-Ticket zwar 58 Euro im Monat, aber der Grundgedanke des Projekts bleibt. Der öffentliche Nahverkehr soll attraktiver und vor allem unkomplizierter werden. Ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz.
Das stimmt. Viele sind aber trotzdem enttäuscht von der Klimapolitik der Ampel. Insbesondere von den Grünen wurde mehr erwartet. Stefan Matern sagt Folgendes dazu.
Der Expertenrat hat den ein ziemlich durchmischtes bis schlechtes Zeugnis ausgestellt und gesagt, was zwei große Denkfehler sind, ist, dass Klimapolitik nach wie vor sozial ungerecht gestaltet wird. Und das Zweite ist, man braucht eigentlich eine systematische Zusammenwirkung im Kabinett.
Und auch Umweltorganisationen kritisieren, dass die im Klimaschutzgesetz festgelegten Ziele nicht ausreichend angegangen wurden. Im Sommer 2023 klagten sie deshalb. Das Bundesverfassungsgericht gibt ihnen recht.
Die Ampelregierung, die sich als Fortschrittskoalition Klimaschutz auf die Fahne geschrieben hatte, hat also in dem Bereich nicht genug gemacht. Ginger, was würdest du sagen, waren noch so Fails der Ampel?
Also mir fällt da sofort der sogenannte Heizhammer ein. Auf schlau das Gebäudeenergiegesetz. Das Gesetz wurde im September 2023 beschlossen und besagt, dass Heizungen in Gebäuden ersetzt werden und auf moderne Technik der Wärmepumpe umgestellt werden müssen. Herr Matern erklärt.
Also die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes ist letztlich auch eine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg. Also Robert Habeck hat das ja vorgezogen, um im Gebäudesektor schneller Energie zu sparen. Dann hatte das Ganze ein paar handwerkliche Fehler und dann wurde es auch noch geleakt und in der Öffentlichkeit diskutiert. Und dann hat man das kommunikativ überhaupt nicht mehr einfangen können.
Das Gesetz ist zwar im Kern keine Erfindung dieser Bundesregierung, aber die Ampel hat für die Umsetzung neue Fristen festgelegt. Falschinfos dazu haben die Runde gemacht und viele verunsichert. Das hat dazu geführt,
dass viele Menschen das Gefühl hatten, und da sind wir bei der emotionalen Ebene von Politik dann eben, dass sie jetzt sofort ihre Ölheizung ausschmeißen müssen und es unendlich teuer wird, da so eine Wärmepumpe einzubauen, die dann nicht mal zuverlässig Strom liefert. Das ist das, was als Botschaft letztlich bei den Leuten ankam. Und das ist natürlich ja eine mittelgroße Katastrophe für eine Regierung, die sich eigentlich die Fahnen geschrieben hat, Klimaschutz zu betreiben, eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft voranzutreiben.
Von der Öffentlichkeit wurde Panik geschürt.
Ja, mit der schlechten Kommunikation hat die Ampel sich einen großen Fehltritt geleistet. Also keine Glanzleistung an dieser Stelle.
Und im November 2023 folgte dann die nächste Welle an Kritik. Da wurde das Urteil des Bundesverfassungsgerichts veröffentlicht.
Wo die Umwidmung von Corona-Mitteln in einen Klimafonds als verfassungswidrig erklärt wurde. Und dann fehlen da mal eben 60 Milliarden Euro.
Die CDU hatte geklagt, weil die Ampelregierung Corona-Hilfsmittel, die nicht gebraucht wurden, in Klima- und Transformationsfonds gesteckt hatte. Der Vorwurf, damit sei die Schuldenbremse umgangen worden.
Das Bundesverfassungsgericht hat diese Umwidmung dann eben als verfassungswidrig erklärt. Dadurch entsteht ein Finanzloch, das irgendwie geschlossen werden muss. Die Folge ist eine Koalition, die sich um Geld streitet.
Daran hat sich's entzündet. SPD und Grüne wollen mehr Schulden aufnehmen, Christian Lindner nicht.
In puncto Finanzen konnte sich die rot-grünen Teile der Ampel mit dem Finanzminister Christian Lindner von der FDP also einfach nicht einigen.
Was nach außen gedrungen ist, war immer so ein bisschen, die FDP bremst.
Bevor wir aber auf das Ende der Streitereien zu sprechen kommen, schauen wir uns nochmal an, was in der Legislatur der Ampelregierung gut lief.
Die Ampel hat nämlich auch mehrere Versprechen umgesetzt. Trotz ziemlich schlechter Haushaltslage hat sie im Bereich Arbeit und Soziales mehrere Maßnahmen ergriffen. Der Mindestlohn ist zum Beispiel auf 12 Euro angehoben worden und Hartz IV wurde durch das Bürgergeld ersetzt.
Außerdem gab es eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts und bei den LGBTQIA+-Rechten hat sich auch einiges zum Guten entwickelt. Da wurde zum einen das Blutspendenverbot für Homosexuelle aufgehoben und das Strafgesetzregister erweitert.
Man hat ganz explizit Tatmotive, die sich gegen die sexuelle Orientierung richten, in die Strafgesetze zur Hasskriminalität aufgenommen.
Und dann ist da noch?
Das Selbstbestimmungsgesetz ist ein riesiger Durchbruch gewesen.
Das Gesetz macht es für trans-, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen leichter, ihren Geschlechtseintrag und ihre Vornamen ändern zu lassen. Trotz vieler Diskussionen wurde es im November 2024 beschlossen. Die Ampelregierung konnte sich also durchaus auch auf vieles einigen. Warum dann so viel Drama am Ende?
SPD, Grüne und FDP waren einfach meisterhaft darin, sich selbst gegenseitig am stärksten zu kritisieren. Wenn es dann mal einen Kompromiss gab, dann wurde trotzdem gemeckert. Die Koalitionsdynamik war seit Beginn ihres Bestehens angespannt. Und auch Scholz hat da nicht genug getan, um seine Schäfchen zusammenzuhalten.
Da hat dann aber schon auch ein Bundeskanzler dann eben in seiner Rolle als Führungsperson und als die Person, die integrieren sollte, versagt.
Es sind verschiedene Parteien und am Ende des Tages war es eine Zweckgemeinschaft, keine besonders gut funktionierende.
Die Themen sind kontrovers. Manchmal trifft die Politik unliebsame Entscheidungen. Die gefallen nicht jedem. Aber ohne Kompromisse geht es nicht. Sie sind so etwas wie das Herzstück der Demokratie. Und dann kommt es eben auch darauf an, wie diese Kompromisse kommuniziert werden.
Und das war ja auch einfach echt nicht so das Steckenpferd der Ampel und hat am Ende auch zum Bruch geführt. Herr Matern findet...
Es sagt schon viel darüber aus, wie uneinsig diese Koalition dann am Ende war, dass man tatsächlich am Tag, an dem Donald Trump so US-Präsident wird, diese Koalition scheitert.
Am 6. November 2024 wird klar, SPD und Grüne können sich mit der FDP nicht mehr auf eine gemeinsame Politik einigen. Christian Lindner wird von Olaf Scholz als Finanzminister entlassen und damit sind wir wieder am Anfang des Podcasts.
Eine Recherche von Zeit und SZ hat kurz nach dem Bruch offenbart, dass das Ampelaus von der FDP wochenlang geplant war. In einem internen Papier war hier vom D-Day und dem Beginn der offenen Feldschlacht die Rede.
Der Generalsekretär der FDP, Bijan Jirsarai, hat das damals dementiert.
Das stimmt nicht, dieser Begriff ist nicht benutzt worden, das ist falsch.
Jetzt ist er Ex-Generalsekretär und es hat sich herausgestellt, D-Day stand sehr wohl in dem Papier.
Glaubwürdigkeit ist in der Politik eben ein sehr hohes Gut und sie ist schnell zu erschüttern, gerade dann, wenn Falschaussagen getätigt werden.
Viele, viele Vorurteile, die politikverdrossene Menschen über Politiker haben, bestätigt. Da wird gelogen, da wird taktiert, die sind nicht ehrlich und das ist schon ein Schaden auch, finde ich, der da entstanden ist.
Krisen hier, Kriege dort. Es herrscht in der Bevölkerung das Gefühl, dass die Sicherheit in Deutschland fragil ist und es nicht mehr so läuft.
Das liegt aber auch an einem allgemeinen Strukturwandel. Alte Gewissheiten gelten nicht mehr.
Die da lauten?
Russland liefert billige Energie, die USA sorgt für unsere Sicherheit und in China produzieren wir billig und verkaufen auch. Das stimmt so nicht mehr. Das ist zwar kein Fehler der Ampel, sie hat der Bevölkerung in unsicheren Zeiten aber auch keinen Halt gegeben.
Man hätte eigentlich mit dem Kriegsbeginn den gesamten Koalitionsvertrag nochmal neu durchgehen müssen und sich überlegen, was ist denn jetzt eigentlich realistisch, was können wir jetzt eigentlich tun?
Dann wäre vielleicht auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit den 60 Milliarden Euro nicht so schwerwiegend gewesen, weil man davor schon über finanzpolitische Entscheidungen gesprochen hätte. Und wenn die Kommunikation rund um das Gebäudeenergiegesetz, also diesen Heizhammer, besser gelaufen wäre, dann hätte das der Ampel auch sehr viel Kritik erspart.
Gut, das sind beides so Was-wäre-wenn-Szenarien. Manche hätten sich auch gewünscht, dass die Koalitionspartner doch eine Lösung finden und die Ampel nicht zerbricht. Herr Matern fügt hinzu.
Staatspolitische Verantwortung wurde da eben nicht bewiesen.
Ob die nächste Regierung es besser machen wird, sehen wir am 23. Februar.
Dann steht bei uns die Bundestagswahl an.
Damit sind wir am Ende dieser Fußnotenfolge. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne und lasst 5 Sterne da. Redaktion und Skript für diese Folge Leila Mikli, Charlotte Reimers und ich, Lea Gittermann. Für die Produktion war Aileen Sanchak zuständig. Sendeleitung waren Sophie Nagel und Sarah Ritterbach-Schiro. Vielen lieben Dank dir, Ginger Whiting, für die Moderation.
Sehr gerne. Unser herzlicher Dank gilt auch der von Matern vom Geschwister-Scholl-Institut, der für diese Folge mit uns gesprochen hat. Und wir bedanken uns auch bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.